Als nächstes ist Christoph dann mit Perücke und mit Bart und mit seinem gefälschten französischen Ausweis in so einer Postfiliale aufgetaucht. Sein Kumpel Sebastian, der ist auch mit reingegangen und zwar in seiner Polizeiuniform. Und der hat sich auch direkt hinter Christoph in die Schlange gestellt. Das war halt für den Fall, dass mal was schief gehen sollte, dass die Fälschung zum Beispiel auffällt.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi.
Ja, und einer dieser Kriminalfälle hier bei uns um die Ecke oder in der Gegend, so wie du es gerade gesagt hast, der ist mir letztens wieder eingefallen. Den hatte ich nämlich schon fast vergessen, obwohl man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil der ist so skurril, dass man ihn eigentlich gar nicht vergessen kann. Es geht nämlich um zwei Männer und um 228 erfundene Babys. Da habe ich tatsächlich erst wieder dran gedacht, als ich nach einem Prozess mit anderen Gerichtsreportern und Gerichtsreporterinnen zusammengestanden habe und wir über die Arbeit von Pressesprechern erzählt haben. Und da habe ich mich dran erinnert, dass der Pressesprecher damals bei diesem Prozess mit den vielen Babys, der sich da vor die Fernsehkameras gestellt hat, das war so eine richtig emotionale Sache. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, dass das den Pressesprecher auch richtig wütend gemacht hat, dass da zwei Männer versucht haben, den Staat nach Strich und Faden zu betrügen, denn darum ging es, um Betrug. Die Fernseh- und die Radiojournalisten, die haben ihn natürlich dafür geliebt, weil er so emotional war, weil meistens hört man bei solchen Situationen immer nur so Sätze wie: Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten 228 Fälle des Betrugs vor, also eher nüchtern, was aber natürlich auch völlig okay ist.
Ja, der Fall war aber natürlich auch wirklich ein echter Aufreger. Also nicht nur, weil das ein riesengroßer Betrug war, sondern auch wegen der beiden Angeklagten. Das waren nämlich zwei Polizisten, die ja eigentlich das totale Gegenteil machen sollten, nämlich dafür zu sorgen, dass keiner irgendwelche, krummen kriminellen Sachen macht.
Ja, das war jetzt auch nicht nur so ein kleines Ding, so ein Mini-Betrug. Denn wenn dieser Betrug mit den Babys geklappt hätte, dann wären beide jetzt mehrfache Millionäre.
Ja, aber daran, dass der Fall schließlich vor Gericht gelandet ist, da merkt man natürlich schon, dass es eben nicht geklappt hat. Der Fall ist im August 2016 am Bochumer Landgericht verhandelt worden und der Prozess hat damals auch richtig große Wellen geschlagen. Da ist bundesweit berichtet worden. Du warst ja auch dabei, Jörn, für die Deutsche Presseagentur und auch für die Ruhrnachrichten, für die wir ja auch unseren Podcast machen unter anderem. Da waren ja dann auch sicher viele, viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Und waren da auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer?
Total wenige, weil über den Fall vorher, glaube ich, überhaupt nicht berichtet worden ist. Das ist bei Mordprozessen, die wir auch oft hier in unserem Podcast haben, anders. Da geht ja schon die Tat durch die Medien. Aber hier ging es um Betrug. Und wenn es keine spektakulären Razzien gegeben hat im Vorfeld, dann kann man wirklich so sagen, dann fliegen diese Prozesse so ein bisschen unter dem Radar. Auch wir erfahren dann wirklich erst davon, wenn sie auf den Übersichten auftauchen, die wir von den Gerichten bekommen, über alle neuen Prozesse. Das ist aber dann wirklich auch erst meistens eine Woche vorher.
Das Ganze, das hat ja mit einem Traum angefangen, den wahrscheinlich jeder von uns schon mal geträumt hat. Was wäre, wenn man so richtig, richtig viel Geld hätte? Und ich meine so richtig viel Geld, jetzt nicht so 2.000, 3.000 Euro, was natürlich auch viel ist, sondern so 5 Millionen Euro. Man könnte reisen, ich würde, glaube ich, ganz viel Urlaub machen, ich würde mir eine geile Villa kaufen, alles kaufen, was man sich jemals gewünscht hat. Aber meistens geht das nicht, außer man gewinnt vielleicht im Lotto, allerdings passiert das ja eher den wenigsten.
Obwohl, kann ich an dieser Stelle mal kurz einstreuen, obwohl ich tatsächlich jemanden kenne, der mal im Lotto gewonnen hat, ein alter Freund von mir aus Irland, der war Busfahrer und das ist er, Überraschung, auch immer noch. Er ist nämlich nach seinem Lottogewinn völlig auf dem Boden geblieben. Er hat sich klar ein Haus gekauft für sich und seine Familie, hat ein neues Auto gekauft, er ist auch in den Urlaub gefahren. Aber dann hat er eigentlich genauso weitergelebt wie vorher. Und die Freunde, die haben ihn auch in Ruhe gelassen. Also er musste nicht immer bezahlen, wenn man mal zusammen in der Kneipe war oder sonst irgendwas unternommen hat. Aber man sieht zumindest, es kann klappen mit dem Lottogewinn und deshalb spiele ich auch immer noch Lotto.
Ja, machst du es mir schon so ein
bisschen? Aber ich habe leider noch nie gewonnen.
Ja, vielleicht fange ich auch an.
Ich gönne ihm das voll, diesem irischen Busfahrer. Ich finde das ganz schön, dass er auch weiter noch Bus fährt. Ja, aber die beiden Männer, über die wir heute sprechen, die haben sich was anderes überlegt. Sie haben natürlich genau diesen Traum geträumt, also vom großen Geld, aber ohne dafür arbeiten zu müssen.
Die beiden, die waren ja quasi auf eine Art Profis. Und weil sie beide Polizisten waren, hatten sie ja ein bisschen das Gefühl, dass sie es schaffen könnten, das perfekte Verbrechen zu begehen, eben weil sie sich ganz genau damit auskennen, wie so ein Verbrechen eigentlich verfolgt wird.
Die beiden Männer, wir nennen sie jetzt hier Christoph und Sebastian, die sind damals zu Gefängnisstrafen verurteilt worden, zu jeweils 2,5 Jahren Haft ohne Bewährung. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, dass das im August 2016 war. Das heißt, sie haben ihre Strafen abgesessen und sind schon lange wieder auf freiem Fuß. Und deshalb wollen wir sie, aber vor allem auch ihre Familien, nicht mit den alten Taten belasten, die ja jetzt schon einige Jahre zurückliegen.
Ja, und die beiden, die kamen ja jetzt auch nicht aus Verbrecherfamilien. Das waren Taten, die den beiden wirklich wahrscheinlich überhaupt keiner zugetraut hat. Beide kommen aus völlig geordneten bürgerlichen Verhältnissen, wie man das immer so sagt. Beide haben Abitur gemacht, Christoph im Jahr 2000, Sebastian schon ein bisschen früher, 1996. Und beide sind danach dann auch zur Polizei gegangen. Da hatten sie sich für ein duales Studium beworben, um dann auch gleich in den gehobenen Dienst zu kommen, was sie auch beide mit Erfolg dann abgeschlossen haben.
Im Studium, da kannten sie sich noch nicht. Sie waren dann aber beide Beamte bei der Landespolizei Hessen und da haben sich ihre Wege dann tatsächlich irgendwann gekreuzt. Und zwar in einer kleinen Stadt zwischen Frankfurt und Kassel. Ja, da waren sie im ganz normalen Streifendienst eingesetzt. Und das war, ja, ehrlich nicht so das, was sie eigentlich machen wollten.
Ja, Christoph und Sebastian wollten zu den mobilen Einsatzkommandos, den MEKs. Das sind Spezialeinheiten der Polizei, die zum Beispiel verdeckte Observationen durchführen, vor allem im Bereich der organisierten Kriminalität oder auch bei der Terrorismusbekämpfung. Was sich natürlich schon so ein bisschen spannender anhört, als irgendwo Streife zwischen Kassel und Frankfurt zu fahren, aber natürlich auch gefährlicher ist.
Ja, spannender und gefährlicher. Das Problem war nur, beide waren offenbar nicht gut genug für diese Spezialeinheit. Christoph hat die Aufnahmeprüfung zwar noch geschafft, ist aber dann danach gescheitert und er musste die Einheit wieder verlassen. Und Sebastian, der ist erst gar nicht aufgenommen worden.
Ja, das war alles so 2012 rum und danach ging es für die beiden dann eigentlich nur noch bergab. Christoph hat nach seiner Zeit beim MEK erstmal Resturlaub genommen und dann hat er sich ganz beurlauben lassen. Er ist dann auch nie wieder in den Polizeidienst zurückgekehrt. Ende 2015 war dann wirklich endgültig Schluss, da ist er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt worden.
Ja, und bei Sebastian war das nicht viel anders. Er ist zwar nochmal in den Polizeidienst zurückgekehrt, war auch eine kurze Zeit Dienststellenleiter, aber auch er ist dann krank geworden und hat um seine Entlassung gebeten. Das war im Sommer 2016, da war dann also auch für ihn der Polizeidienst vorbei. Weiß man eigentlich, woran die beiden erkrankt sind?
Ja, ein bisschen weiß man schon. Im Prozess war damals von Angststörungen die Rede, vor allem beim Nachtdienst. Christoph, der hat den Richtern damals erzählt, dass ihm im Einsatz mal die Waffe entrissen worden ist, was ja dann wirklich ein absoluter Albtraum für einen Polizisten ist. Ein anderes Mal will er sogar komplett handlungsunfähig gewesen sein. Und diese Situation, das hat er offenbar nicht verarbeitet. Die Angst, die war danach wohl immer irgendwie da. Und bei Sebastian, da war das wohl noch schlimmer. Der hat sich schon im Dienst immer in der Menge versteckt, weil er offenbar richtige Versagensängste hatte.
Aber die beiden, die waren ja eigentlich noch relativ jung, als das mit dem Polizeidienst vorbei war. Christoph war 36, Sebastian war 39. Ist ja eigentlich noch ein bisschen früh, um mit dem Arbeiten aufzuhören, oder?
Ja, klar, aber das wollten sie eigentlich auch nicht. Sie wollten nicht aufhören. Christoph, das muss man einfach dazu sagen, dem ging es finanziell auch weiter ganz gut. Er hatte nämlich noch eine Firma, schon in der Zeit, als er noch Polizist war. In dieser Firma, da hat seine Ehefrau gearbeitet. Das war so eine Art Callcenter und da hat sie immerhin ein Gehalt von 3.400 Euro netto bekommen. Als Firmenwagen hatte sie einen Porsche, auch ganz nett. Und er selbst hat auch noch eine Pension bekommen in Höhe von 1.000 Euro durch seinen Dienst bei der Polizei plus eine private Berufsunfähigkeitsrente. Das waren nochmal 1.100 Euro im Monat. Wenn man das also alles mal zusammenrechnet, dann sind wir schon bei 5.500 Euro netto. Ja, und damit lässt sich natürlich schon ganz gut leben.
Ja, die Beziehung ist dann allerdings zerbrochen. Danach sah es dann finanziell wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut aus, aber wohl immer noch ganz in Ordnung.
Christoph hatte sich damals sogar kurz in Marburg an der Uni eingeschrieben für Informatik. Ja, das war allerdings nur irgendwie so ein Versuch. Auf Wunsch seiner Frau hatte das dann wieder aufgegeben, obwohl er sich ja dann kurz darauf von ihr getrennt hat.
Sebastian ist nicht ganz so weich gefallen. Er hat keine Zahlungen vom Land Hessen bekommen. Er hat nach seiner Zeit bei der Polizei als Bauhelfer gearbeitet. Seine Frau hat auch ein bisschen was dazu verdient, aber er hatte eine ziemlich dicke Reserve. Sein Vater hatte ihm nämlich ein Haus geschenkt, das er verkauft hat. Und deshalb hatte er rund 80.000 Euro auf seinem Konto.
Wenn wir uns das jetzt mal angucken, kann man ja eigentlich nicht sagen, dass die beiden irgendwie in krasse finanzielle Not geraten sind, oder?
Nein, auf gar keinen Fall.
Gehen wir mal dahin zurück, wo das alles angefangen hat, dieser riesige Betrug. Das war im Herbst 2014. Die beiden haben damals bei Christoph in der Küche gesessen und sich überlegt, wie sie wohl an das ganz große Geld kommen könnten. Dass es bei der Polizei nicht weitergeht, das war ihnen damals wahrscheinlich schon klar.
Die Idee, die sie dann hatten, die war ganz schön raffiniert. Sie haben nämlich gedacht, wir fälschen einfach Elterngeldanträge. Wir erfinden Väter, wir erfinden Mütter, Babys. Das merkt kein Mensch.
Ja, und dass sie ausgerechnet darauf gekommen sind, hatte natürlich einen Grund. Christophs Frau war in der Schweiz aufgewachsen und sie war auch Schweizerin. Als sie dann nach Deutschland gezogen ist, hat sie sogar rückwirkend Elterngeld beantragen können. Was wohl auch gar nicht so kompliziert war, weil man auch gar nicht so viel Unterlagen oder sowas einreichen musste.
Ja, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle mal zur Erklärung für alle, die noch keine Kinder haben. In Deutschland ist es so, dass alle Eltern, die ihr neugeborenes Kind im ersten Jahr nach der Geburt selbst betreuen, Elterngeld beantragen können. Die Höhe, die richtet sich dann nach dem Durchschnittseinkommen der letzten 12 Monate. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass den Eltern damit die Möglichkeit gegeben wird, sich Zeit für ihr Kind zu nehmen. Ja, das Elterngeld, das wird dann in der Regel 12, manchmal auch 14 Monate lang gezahlt.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man da betrügen? Man muss sich ein ganzes Leben ausdenken, einen Namen, einen Beruf, Arbeitgeber, Adresse. Man braucht Ausweise, Formulare und auch Bescheinigungen von der Krankenkasse. Also da ist wirklich ein ganzer Wust an Dokumenten, die man braucht. Und so einfach, wie das jetzt im ersten Moment vielleicht klingt, stelle ich mir das gar nicht vor.
Ja, aber sie haben ja auch klein angefangen und zwar mit einer Person, die sie erfunden haben. Die haben sie Franck Renard genannt und Franck Renard sollte ein Franzose sein, weil die beiden gedacht haben, dass die Elterngeldanträge bei Ausländern nicht so genau geprüft werden. Das hatten sie ja auch schon bei Christophs Frau gesehen. Außerdem gab es die Carte d'identité, also den französischen Personalausweis, offenbar im Internet zum Ausdrucken und der musste nur ein bisschen nachbearbeitet werden.
Was ja schon eigentlich kaum zu glauben ist, aber ja, so soll es tatsächlich gewesen sein, dass sie diesen Personalausweis, diese Carte d'identité gefunden haben. In dem Namen Franck Renard, da steckt übrigens noch ein kleiner Witz. Renard, das ist nämlich das französische Wort für Fuchs. Und Richter Michael Reak, der den Prozess am Bochumer Landgericht damals geleitet hat, der ist darauf natürlich dann auch sofort angesprungen und hat die beiden Angeklagten gefragt, ob sie das mit Absicht gemacht haben, ob sie sich damals als schlaue Füchse gefühlt haben. Das war den beiden so ein bisschen peinlich. Ich weiß noch, dass sich einer der beiden damals ein geräuspert hat, so ein bisschen rumgedruckst hat und dann sowas gesagt hat, naja, wir fanden den Namen halt irgendwie passend. Und, ja, muss man ja auch so sagen, das war er ja auch passend.
Den französischen Personalausweis aus dem Internet, den haben die beiden dann mit einer ganz normalen Fotosoftware bearbeitet. Auf dem Foto war natürlich aber einer von ihnen zu sehen, und zwar Christoph. Allerdings natürlich verkleidet. Die beiden sind vorher extra nach Berlin gefahren, weil es da einen Laden gab, in dem man massenhaft Perücken und Bärte zum Ankleben kaufen konnte. Und nein, das ist kein Scherz. Und das hatten sie sich vorher im Internet rausgesucht und da haben sie dann wirklich ordentlich eingekauft, weil die Idee war ja, später noch mehr Väter zu erfinden. Sie waren aber auch noch in anderen Kostümläden, in Bielefeld zum Beispiel und in Paderborn. Und ich finde es großartig, dass wir eine ohne Bewährung Folge haben, in der angeklebte falsche Bärte vorkommen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal passiert, so richtig wie im Film.
Ja, und das ging ja dann auch noch weiter. Der Ausweis, der wurde dann einfach laminiert und fertig. Den beiden war natürlich schon klar, dass das nicht perfekt war, dass man so einen Ausweis natürlich nicht bei Behörden vorlegen konnte, schon mal gar nicht bei der Polizei, weil ja, wahrscheinlich sofort auffallen würde, dass das eine Fälschung ist. Aber sie haben sich gedacht, bei der Post, also in so Postfilialen zum Beispiel, wie man sie in Tankstellen findet, da könnte es ja vielleicht doch klappen. Weil, das war jetzt der nächste Schritt, es musste ja auch ein Bankkonto eröffnet werden. Das Elterngeld, das man ergaunern wollte, das musste ja auf ein Konto eingezahlt werden. Und wenn man das nicht direkt in einer Bank macht, so ein Konto zu eröffnen, sondern online, dann muss man natürlich seine Identität irgendwie überprüfen lassen. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, da gibt es das sogenannte Postident-Verfahren, was man in einer Postfiliale machen kann. Da legt man dann seinen Ausweis vor, lässt sich mal kurz in die Augen gucken und dann ist die Sache meist schon erledigt und das Bankkonto ist dann auch freigeschaltet.
Ja, und genau das haben die beiden dann auch gemacht. Sie haben bei der Comdirect Bank im Internet ein Konto auf den Namen Franck Renard eröffnet. Als Adresse hatten sie damals ein Haus in Marburg angegeben, in dem vor allem Studierende gewohnt haben, so in WGs, weil sie gedacht haben, ja, das fällt schon nicht auf, wenn da ein Name mehr an der Tür steht. Sie haben dann sogar einen zusätzlichen Briefkasten mit dem Namen Franck Renard angebracht, sodass das so aussah, als wenn der wirklich da wohnen würde und, wenn Post von der Bank kommt, können Sie die Post da auch abholen.
Ja, und als nächstes ist Christoph dann mit Perücke und mit Bart und mit seinem gefälschten französischen Ausweis in so einer Postfiliale aufgetaucht, um das halt mit dem Bankkonto zu regeln. Sein Kumpel Sebastian, der ist auch mit reingegangen und zwar in seiner Polizeiuniform. Und der hat sich auch direkt hinter Christoph in die Schlange gestellt. Das war halt für den Fall, dass mal was schief gehen sollte, dass die Fälschung zum Beispiel auffällt. Dann hätte er nämlich vor Ort sofort eingegriffen, so nach dem Motto, keine Panik, Sie brauchen die Polizei nicht zu rufen. Ich bin ja schon da, ich habe alles mitbekommen, ich kümmere mich um alles. Er hätte seinen Kumpel dann zum Schein abgeführt. Das war von der Idee ja gar nicht so schlecht, weil ja von den anderen Umstehenden und auch von der Mitarbeiterin in der Postfiliale wahrscheinlich wirklich keiner Verdacht geschöpft hätte. Warum auch? Wer soll schon wissen, dass es eben kein echter Polizist oder zumindest kein Polizist im Dienst war?
Aber das war ja auch alles gar nicht nötig. Es hat nämlich alles total reibungslos geklappt. Neben dem gefälschten Ausweis hatte Christoph damals auch noch eine gefälschte Meldebestätigung vorgelegt für das Studentenhaus in Marburg. Und kurz darauf war das Konto von Franck Renard eröffnet.
Das war natürlich ein Start, genauso wie die beiden sich das vorgestellt hatten. Und deshalb haben sie dann auch gleich weitergemacht. Die beiden haben sich dann noch 30 fiktive Personen ausgedacht. Alles Franzosen, für die sie sich dann auch wieder französische Identitätskarten gefälscht haben. Und danach noch viel mehr, bis am Ende 228 Väter zusammengekommen sind.
Unser Werbepartner für diese Folge ist Koro. Ich habe da jetzt zum ersten Mal bestellt und schon da durch den Shop zu scrollen, das hat so Bock gemacht, weil es halt alles so geil klingt. Pistazienmus, Schokogranola, diese ganzen Snacks, Nüsse, getrockneten Früchte, die man bei Koro halt bestellen kann. Und es schmeckt halt auch echt so gut, wie es klingt leider.
Ja, total. Mein Favorit sind ja die getrockneten Mangos. Ich finde, die sind wirklich der perfekte Snack für zwischendurch. Ich esse die immer, wenn ich hier arbeite und Texte schreibe, dann habe ich die immer so auf dem Tisch stehen, weil die halt auf der einen Seite, natürlich halten die sich, aber sie sind trotzdem so richtig frisch und schmecken einfach, als würde man in eine Mango beißen. Also das ist wirklich mein Go-To-Snack für die Arbeit.
Oh, klingt geil. Also ich habe vor allem Sachen fürs Frühstück bestellt, weil ich bin halt gar nicht so die Süße. Also so Nutella-Brot zum Frühstück oder Croissant mit Marmelade, das gibt mir wirklich null. Aber ich esse gerne so ein Müsli mit Früchten. Und dafür habe ich mir so verschiedene Mousse bestellt. Heißt das Mousse? Ist der Plural von Mousse? Mousse. Mousse? Mousses?
Keine Ahnung, wirklich nicht. Und dabei mache ich ja auch noch was mit Worten beruflich. Ich weiß es aber auch nicht.
Mousse-Sorten. Also ich habe auf jeden Fall Cashew-Mousse bestellt, Mandel-Mousse, Pistazien-Mousse. Und das ist halt einfach alles nur geil, weil das gibt richtig Geschmack, ist halt auch cremig und trotzdem nicht so quietschsüß.
Finde ich auch total lecker. Am geilsten finde ich dann tatsächlich sogar das Mandelmus und dann einfach irgendwie einen Apfel klein schneiden und den da rein dippen. Ein richtig cooler Snack für abends einfach auf die Couch. Gerade im Sommer finde ich das viel, viel leckerer, wenn man dann so einen fruchtigen Snack hat. Hast du denn einen Liebling? Also welches ist dein Lieblingsmus-Sorte?
Cashew. Also ich finde die tatsächlich alle lecker, die ich schon probiert habe, aber Cashew ist echt meine Nummer eins. Also wenn ich das so snacken würde, wie du gesagt hast, einfach mit Apfel, boah, ich glaube, dann wäre das Glas so nach einer Woche leer. Und das ist schon so ein 500 Gramm Moppet.
Ja, das finde ich auch ganz cool an Koro, dass du halt diese großen Verpackungen hast und dann halt auch dementsprechend nicht so viel Verpackungsmüll und natürlich auch sehr viele leckere Sachen.
Voll. Hat aber auch einen Nachteil, Nora. Ich habe mir auch noch den Schoko-Brezel-Snack bestellt. Sind wir wieder beim Thema, dass ich nicht so süß mag. Also das sind halt so kleine Kugeln, da drumrum ist Schokolade und innen drin Salzbrezel. Und die Dinger sind unnormal lecker. Also ich bin richtig süchtig danach. Und ich habe einfach 1 Kilo davon zu Hause. 1 Kilo.
1 Kilo hast du bestellt bei Koro. Wie viel ist noch da? Wie viel kannst du zur nächsten Aufnahme mitbringen? Weil das klingt wirklich, wirklich lecker.
Darüber möchte ich nicht reden, aber ich bin ehrlich, hätte ich irgendwo eine kleinere Packung gekauft, wäre die halt direkt weggegessen und ich wäre wieder losgerannt. Also ich finde das auch ganz gut mit den großen Packungen und es sind schon noch so ein ganz paar Schokobrezelbällchen über. Ich weiß nicht, ob sie bis zur nächsten Podcastaufnahme reichen.
Ich hoffe, es sind dann noch ein paar da und wenn ihr jetzt auch sagt, boah, das klingt wirklich richtig, richtig lecker und wenn ihr bei Koro bestellen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Mit dem Code ohne Bewährung, alles groß geschrieben und Bewährung mit AE, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung.
Ja, könnt ihr euch mal durchklicken durch den Shop, die ganzen Nüsschen und Trockenfrüchte, Mousse oder wie auch immer und Snacks. Den Link zum Shop und natürlich auch unseren Code ohne Bewährung, den packen wir euch auch nochmal in unsere Shownotes. Ja, mit den gefälschten Ausweisen haben sie dann 40 weitere Konten eröffnet, bei der Comdirect Bank und bei der Inkdiba. Bei dem Postident-Verfahren haben sie sich damals immer abgewechselt. Mal hat sich Christoph verkleidet, mal Sebastian. Und der andere, der stand dann immer schön in Polizeiuniform dahinter, sozusagen als Backup.
Ja, was allerdings nur in Hessen funktioniert hat, weil sie ja nur die hessischen Polizeiuniformen hatten. Ein paar Postident-Verfahren, die haben sie allerdings auch in Dresden gemacht. Da standen sie dann wirklich alleine in der Schlange am Schalter. Aber es hat auch alles geklappt.
Im nächsten Schritt, da haben sie dann nochmal jede Menge Zweitkonten eröffnet. Für die war dann keine Prüfung mehr nötig, sodass sie am Ende über 80 Konten hatten, die sie benutzen konnten.
Ja, aber das Problem war natürlich jetzt, was machen wir mit der Post, die von den Banken und später ja auch von den Behörden kommt? Die Adressen der ausgedachten Personen mussten ja immer in dem Bereich der Elterngeldstelle sein. Für einen Antrag in Essen musste die Adresse in Essen sein, für einen Antrag in Berlin und so weiter. Und deshalb kam jetzt der nächste Trick. Die Angeklagten sind nach Chemnitz gefahren und haben da ein kleines, völlig heruntergekommenes Ladenlokal angemietet. Dass das runtergekommen war, war denen komplett egal, weil sie es eigentlich nicht gebraucht haben. Sie brauchten ja nur die Adresse.
Eine Adresse und vor allem den Briefkasten. Denn da sollte dann die Post ganz zentral ankommen. Sie haben also quasi so eine kleine Briefkastenfirma gegründet. Dafür wollten sie jede einzelne ausgedachte Adresse sofort mit einem Nachsendeantrag belegen. Das heißt, die Post, die kommt gar nicht erst in Essen oder Berlin an, sondern wird direkt nach Chemnitz umgeleitet. Das macht man ja normalerweise nur, wenn man umgezogen ist oder so. Aber wird's nicht eigentlich voll auffallen, wenn da eine riesige Menge Briefe ankommt bei so einer winzig kleinen Firma irgendwo in Chemnitz?
Ja, wahrscheinlich schon, aber da haben die beiden auch vorausgedacht. Die haben diese kleine Adresse, diesen kleinen Laden nicht für sich selbst privat angemietet, sondern für eine Firma, die es natürlich auch nicht gab, die sie auch erfunden hatten. Aber diese Firma, die nannte sich Postservice Kosak. Und bei einem Postservice, da wundert sich dann natürlich niemand, wenn da auch dann plötzlich jede Menge Post ankommt.
Das ist auch wieder, also wirklich gewieft, wie viel Gehirnschmalz, die da reingesteckt haben, dass man wirklich jede Wendung hat, die irgendeine Lösung für.
Kriminelle Energie halt.
Ja, wirklich. Oder viel Langeweile. Bei der Anmietung, da haben sie sich übrigens als tschechische Geschäftsleute ausgegeben und sie haben mit dem Vermieter zwar Deutsch gesprochen, aber mit tschechischem Akzent, den sie vorher extra auswendig gelernt haben, mit so ein paar tschechischen Worten, die sie sich bei Google Translator angeguckt haben. Und natürlich haben sie auch wieder Perücken und falsche Bärte getragen.
Ja, aber das hat ja auch alles dann geklappt. Die Angeklagten, die haben dieses kleine Lokal gemietet, haben da einen Briefkasten angebracht, den sie später nochmal deutlich vergrößert haben. Das war am Ende ein riesengroßer Kasten, 1 Meter hoch, 80 Zentimeter breit. Die Box, diese zweite Box quasi, diese Ergänzung dieses Briefkastens, die haben sie zu Hause bei sich in der Garage aus Spanplatten gebaut und dann hinter den ursprünglichen Briefkasten montiert. Das funktionierte dann so, dass die Post durch den ursprünglichen Briefkasten fiel, von dort durch die herausgenommene Rückwand in diesen großen Kasten. Der war allerdings dann in dem angemieteten Raum, sodass man also auch nichts sehen konnte von außen. Und vor allem der Briefkasten konnte dadurch nicht überlaufen. Und weiterer Vorteil, sie mussten halt nicht immer nach Chemnitz fahren, um den Briefkasten zu leeren.
Das ist schon echt alles ziemlich smart und ziemlich durchdacht, dass nicht mal die Nachbarn skeptisch werden, wenn da irgendwie der Postkasten überläuft. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du in deiner Laufbahn als Polizist oder Polizistin schon so einiges mitnimmst und ja, vielleicht hast du da ja auch ein bisschen Inspiration dann.
Viel Geld haben sie für dieses Büro übrigens gar nicht bezahlt. Das muss echt eine richtige Bruchbude gewesen sein. Irgendwann im Prozess wurde mal gesagt, dass die so 20 Euro Miete gezahlt haben. Im Monat, nicht am Tag, im Monat.
Ja, also das Gerüst steht schon mal. Jetzt geht's natürlich weiter, weil danach haben sie dann die Nachsendeaufträge für ihre ausgedachten Väter eingerichtet. Das hat auch problemlos funktioniert, weil alles automatisch geht und keiner nachprüft, ob die Personen, die den Nachsendeauftrag stellen, wirklich an der Adresse wohnen, die ursprünglich angegeben worden ist.
Umsonst ist das natürlich nicht. Die Post nimmt dafür Gebühren, aber auch daran haben die beiden gedacht. Sie hatten dazu ein Konto angegeben, auf das sie vorher in bar rund 8.000 Euro eingezahlt hatten, sodass es auch da überhaupt keine Probleme geben konnte.
Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wieso haben die beiden sich eigentlich genau 228 Väter ausgedacht? Hätten ja auch 250 oder 300 sein können.
Ja, hätten vielleicht ein paar mehr sein können, aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die beiden, die haben im Internet recherchiert und haben herausgefunden, dass es in Deutschland so circa 280 Elterngeldstellen gibt. Und von denen haben sie sich dann alle Formulare angeguckt. Ein paar waren ihnen auf den ersten Blick schon viel zu kompliziert, viel zu umfangreich. Die haben sie sofort aussortiert und dann sind eben genau diese 228 Elterngeldstellen übrig geblieben, bei denen dann immer, auch damit es nicht auffällt natürlich, bei denen dann immer genau ein Antrag eingereicht worden ist.
Boah, was eine Arbeit. Also was sie da an Stunden reingesteckt haben müssen, weil die mussten ja diese ganzen Anträge auch wirklich ausfüllen. Also dafür wurden ja noch mehr Unterlagen gebraucht. Die Namen der Kinder, die Namen der Mütter, die Namen der Arbeitgeber, Geburtsurkunden, Gehaltsnachweise, Sozialversicherungsnummern, Krankenkassenbescheinigungen und. Ja, also was auch vorher schon bedacht werden musste, die Adressen, die mussten natürlich auch in dem jeweiligen Elterngeldbezirk liegen. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Und die 80 Bankkonten mussten natürlich auch noch zugeordnet werden.
Dabei darf dir dann auch kein Fehler passieren, dass irgendwie dann der Name nicht auf jedem Dokument gleich ist oder so, oder plötzlich der falschen Stadt bist. Also, viel Arbeit.
Ja, das haben die Angeklagten im Prozess am Bochumer Landgericht auch gesagt. Das war eine Sisyphus-Arbeit, aber technisch natürlich einfach. Bei den Arbeitgebern, da hat man sich zum Beispiel einfach Großunternehmen aus dem jeweiligen Bezirk ausgesucht. Die Sozialversicherungsnummern, die waren frei erfunden. Für Die Gehaltsabrechnung, da konnte man sich auch offenbar Vorlagen aus dem Internet herunterladen. Und der jeweilige Nettoverdienst, der musste ja auch angegeben werden, der wurde mit einer einfachen Software errechnet. Manchmal wurden auch noch private Krankenversicherungen erfunden, die aber dann natürlich auch gefälscht waren.
Ja, ganz so kreativ waren die beiden am Ende dann aber ja doch nicht mehr.
Nein, wenn man das alles mal so vergleicht, die Geburtsurkunden der Kinder zum Beispiel, diese ausgedachten Kinder, die in einem Bundesland eingesetzt wurden, die waren alle von demselben Standesamt ausgestellt. Und die fiktive Standesbeamtin, die man sich ja auch ausdenken musste, die das ja dann unterschrieben haben musste, die hatte auch immer denselben ausgedachten Namen, nämlich Wächter. Aber wir haben das ja gerade schon gesagt, wenn pro Elterngeldstelle immer nur ein Antrag eingereicht wird, dann fällt sowas natürlich nicht auf. Die Unterschrift der Standesbeamtin, die hat übrigens immer Sebastian gefälscht. Es gab sogar ein Dienstsiegel, das mit einer ganz normalen Software erstellt worden war.
Die Elterngeldanträge sind ja dann in fast jedem Bundesland gestellt worden. Hier bei uns in der Region zum Beispiel in den Städten Dortmund, Essen oder Gelsenkirchen.
Die Namen der ausgedachten Väter, die in den Anträgen standen, die waren manchmal ganz einfach so wie Marvin Weber, der den Antrag für seinen fiktiven Sohn Peter gestellt hat. Aber es gab auch französische Namen wie Maurice Clément. Was allerdings auffällig war, die Vornamen der ausgedachten Väter, die haben alle mit dem Buchstaben M angefangen. Also Marius, Marc, Manuel und so weiter. Und alle hatten dasselbe fiktive Monatsgehalt, nämlich 7.200 Euro. Und das hatte auch einen Grund, denn damit konnte man den Höchstsatz an Elterngeld beantragen. Alle waren Handelsvertreter und alle hatten natürlich einen Firmenwagen.
Das ist auch schon ordentliches Monatseinkommen. Aber dass es da so viele Parallelen gibt, das sieht man natürlich dann erst, wenn man die ganzen Anträge mal nebeneinander legt. Aber das machen die Elterngeldstellen natürlich nicht. Später die Ermittler dann aber schon.
Ja, und diese ganzen Anträge, die sind dann zwischen dem 16. April 2015 und dem 28. April 2015 verschickt worden, also innerhalb von knapp 2 Wochen, und zwar quer durch Deutschland. Das Ziel war es, durch jeden dieser 228 Anträge insgesamt 22.000 Euro zu bekommen. Das wären pro Monat 1.800 Euro für den Vater gewesen und dann nochmal 600 Euro für die Mutter. Also insgesamt, wenn man das alles mal zusammenrechnet, über 5 Millionen Euro.
Das ist ein richtig schöner Cashflow. Aber wie haben das denn die beiden dann gemacht mit den Bankkonten? Weil wir haben ja jetzt 228 Anträge und Antragsteller, aber nur diese 80 Bankkonten.
Ja, haben die Richter sich damals auch gefragt, aber auch das ist offenbar kein Problem. Der Name des Empfängers, also von dem Elterngeld, der muss nicht unbedingt mit dem Kontoinhaber übereinstimmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Elterngeld beantragst, kann es auf mein Konto fließen.
Nimm mal so einen Vorschlag von Jörn.
Nee.
Und trotz dessen, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, es hat am Ende nicht geklappt, trotz aller Vorbereitungen. Es gab tatsächlich nur 2 Elterngeldstellen in Deutschland, die zumindest ganz kurz auf die Täuschung hereingefallen sind. Einmal der Kreis Olpe im Sauerland, die hatten 7.200 Euro ausgezahlt, das Geld aber sofort wieder zurückgenommen, weil ihm beim zweiten Hingucken dann aufgefallen ist, da stimmt irgendwas nicht. Und der Kreis Gütersloh in Ostwestfalen, der hatte 600 Euro ausgezahlt, aber die Summe auch wieder sofort zurückgebucht.
Ja, weil jetzt kommt der große Fehler. Die Angeklagten hatten nämlich genau eine Sache nicht bedacht. Sie sind davon ausgegangen, dass die Elterngeldstellen die Angaben in den Anträgen nicht überprüfen. Aber damit haben sie sich halt komplett vertan. Die Elterngeldstellen haben nämlich genau das gemacht. Sie haben die Namen und Adressen bei den jeweiligen Einwohnermeldeämtern geprüft. Und dabei ist natürlich sofort aufgefallen, dass die angeblichen Väter da gar nicht gemeldet sind.
Das Sozialministerium von Niedersachsen hatte damals dann auch sofort Alarm geschlagen und alle Kindergeldstellen in Deutschland gewarnt. Die Bezirksregierung Münster, die hat sogar eine Strafanzeige gestellt, aber natürlich gegen unbekannt, weil man ja nicht wusste, was dahinter steckt.
Und die Ermittlungskommission, die damals bei der Polizei gegründet worden ist, die hatte übrigens den schönen Namen Herd. Also wie Papa oder Mama zu Hause am Herd. Ja, passt ja irgendwie auch zum Elterngeld.
Lass uns da mal kurz bleiben, das ist nämlich tatsächlich ganz spannend. Die Ermittlungskommission bei der Polizei wird gegründet, wenn ein besonders schweres oder ein besonders komplexes Verbrechen vorliegt. Typische Gründe sind zum Beispiel Mordfälle oder alles, was mit organisierter Kriminalität zusammenhängt. Ermittlungskommissionen bestehen in der Regel aus Personen aus ganz verschiedenen Fachbereichen, also Ermittler, Kriminaltechniker, manchmal auch IT-Spezialisten oder Psychologen. Die wichtigste Aufgabe ist einfach, Beweise zu sammeln und Zeugen zu befragen. Die Abkürzung für Ermittlungskommission ist, wenig überraschend, EK. Und dann kriegt sie natürlich immer noch einen Namen, der auf die Sache hinweist, worum es geht. Wir haben ja schon gesagt, in unserem Fall hieß die Ermittlungskommission EK Herd. Andere mögliche Bezeichnungen für andere Verbrechen wären zum Beispiel EK Taxi oder EK Brand. Manchmal, da kann die Polizei aber auch ein bisschen kreativ werden. Als in Bochum der Fußball-Wettskandal aufgeflogen ist, da hatte die Ermittlungskommission der Polizei den schönen Namen EK Flankengott.
Ich finde aber auch die EK Herd ganz gut. Und naja, für Christoph und Sebastian wurde es ja jetzt schon ganz schön eng. Die haben ja bestimmt mitbekommen, dass ihnen jetzt diese Ermittlungskommission an den Fersen hängt.
Sie haben da zumindest mit gerechnet. Sie haben natürlich gesehen, was auf ihren Konten passiert ist, dass das Geld aus Olpe und aus dem Kreis Gütersloh zurückgebucht worden ist und dass auch kein neues Geld einging. Und ja, sie waren natürlich bei der Polizei, sie waren Ermittler, da wussten sie natürlich sofort, das Spiel ist aus. Einer der beiden, der hat den Prozess dazu später gesagt, in diesem Moment, als wir das gesehen haben, da war uns natürlich klar, dass die Sache gefloppt ist. Und sie wussten natürlich auch, was jetzt passiert, dass eben eine Ermittlungskommission gegründet wird und dass dann auch mit Hochdruck nach ihnen gefahndet wird.
Sie sind deshalb dann auch gar nicht mehr nach Chemnitz gefahren, um ihren Briefkasten in ihrer fiktiven Firma zu leeren, weil sie sich natürlich schon gedacht haben, dass der von der Polizei observiert wird. Das kannten sie ja noch aus ihrer eigenen Dienstzeit. Und sie hatten tatsächlich auch recht, der Briefkasten, der wurde wirklich von der Polizei überwacht.
Ja, und deswegen hatte die Polizei jetzt die ganzen gefälschten Unterlagen, aber sie hatte ja keine Spur zu den Tätern. Die beiden haben nämlich wirklich alles getan, um ihre Spuren zu verwischen. Als sie die Dokumente und Unterlagen gefälscht haben, hatten sie Ganzkörperschutzanzüge an, dazu Atemmasken, Schutzbrillen und Handschuhe. Und das hatten sie alles in einem Baumarkt gekauft. Dadurch gab es keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, einfach gar nichts.
Und sie haben auch alles sofort entsorgt, also die Schutzanzüge, die Perücken, die falschen Bärte, die 228 gefälschten französischen Ausweise sind sogar verbrannt worden. Ja, die beiden waren wirklich extrem vorsichtig.
Und danach haben sie ihr Leben dann auch erstmal ganz normal weitergeführt. Sie hatten wohl kurz noch überlegt und auch versucht, ihre Auslagen, also ihre Kosten, die sie hatten für diesen groß angelegten Betrug irgendwie zurückzukriegen, zum Beispiel über eBay-Betrügereien, aber das hat auch nicht geklappt, so dass sie nachher wirklich, ja, wie man so sagt, die Füße einfach nur stillgehalten haben. 10.000 Euro hatten sie investiert für diese Sache mit den Babys und den Vätern, und das Geld mussten sie am Ende auch abschreiben.
Ja, und vielleicht wäre die Polizei den beiden nie auf die Schliche gekommen, wenn da nicht die Ex-Frau von Christoph gewesen wäre. Die beiden, die haben sich ja getrennt, das hatten wir ja erzählt, und sie wollte ihm anscheinend noch eins auswischen. Sie war es nämlich, die dann zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ah, ich habe da so einen kleinen Tipp für euch.
Das ist natürlich richtig, richtig bitter, wenn du so perfekt arbeitest und dann ausgerechnet von deiner Ex-Frau verraten wirst.
Ja, da gilt die alte Regel, je mehr Mitwisser, desto größer die Gefahr.
Na, im August 2016 hat am Bochumer Landgericht dann der Prozess angefangen. Was haben die beiden eigentlich zu den Vorwürfen gesagt?
Ja, sie haben sofort alles zugegeben. Sie sind von den Richtern natürlich auch gefragt worden, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass sie überhaupt kriminell geworden sind. Aber genau das konnten sie eigentlich nicht so richtig erklären. Einer der beiden, der hat damals gesagt, wenn ich da heute drüber nachdenke, man muss schon ganz schön verbohrt und vernagelt sein, um sowas zu machen. Am Anfang da war alles auch nur irgendwie eine Spinnerei, aber dann hätte man es einfach versucht.
Hinzu kommt jetzt ja noch, dass die beiden zu dem Zeitpunkt, als sie sich das alles ausgedacht haben, und auch, als die das dann durchgeführt haben, noch im Polizeidienst waren. Das war für die Richter wahrscheinlich auch ziemlich komisch, dass da zwei Polizisten auf der Anklagebank sitzen, oder?
Auf jeden Fall. Richter Michael Reak, der hat damals im Prozess gesagt, ich bin ja jetzt schon eine ganze Zeit lang Richter und in all den Jahren habe ich Polizeibeamte, egal ob aktive oder Polizeibeamte im Ruhestand, immer nur auf einem Stuhl gesehen und zwar auf dem Zeugenstuhl. Da hat er dann auch drauf gezeigt, der steht ja immer in der Mitte des Sitzungssaales. Er hat Christoph und Sebastian dann auch direkt gefragt, wie kann das passieren, dass zwei Polizeibeamte mit gesicherter Existenzgrundlage so etwas tun? Er hat gesagt, das Mäntelchen des öffentlichen Dienstes, so hat er sich ausgedrückt, das ist zwar dünn, aber das hält immerhin warm. Aber eine richtige Antwort hat er damals nicht darauf gekriegt. Einer der Verteidiger, Martin Genz, der hat später am Rande des Prozesses ja eigentlich das gesagt, was wir alle gedacht haben, nämlich, dass das Motiv schon so eine gewisse Gier war. Und was natürlich auch eine Rolle gespielt hat, das war wohl der Kitzel, das einfach mal auszuprobieren, ob das funktioniert.
Wobei das ja so ein bisschen vielleicht auch widersprüchlich ist, weil wir haben ja schon gesagt, die beiden haben an Angststörungen gelitten und konnten deswegen ihren Job bei der Polizei nicht mehr weitermachen. Und trotzdem sind sie ja bei der Sache ein riesengroßes Risiko eingegangen. Also das Gefährlichste war ja sicher, sich verkleidet mit den gefälschten französischen Ausweisen bei der Post anzustellen, um dieses Postident-Verfahren hinter sich zu bringen. Für sowas braucht man doch wirklich richtig, richtig starke Nerven.
Das würde ich allerdings auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Es wäre sogar einmal fast schief gegangen. Sebastian, der hat erzählt, dass ihm eine Postmitarbeiterin mal direkt auf den Kopf zugesagt hat, hören Sie mal, Sie tragen doch eine Perücke, und da ist ihm das Herz wohl echt in die Hose gerutscht. Aber was ihn dann wohl gerettet hat, eine Perücke, das wissen wir ja auch alle, kann man natürlich auch tragen, weil man zum Beispiel krank ist. Und deshalb wurde in dieser Situation wohl auch nicht weiter gefragt. Und auch in dieser Situation hat das ganz am Ende geklappt. Vor Gericht hat er aber auch gesagt, ich war echt froh am Ende, dass die Sache vorbei war. Das kriminelle Leben, das ist einfach nichts für mich.
Ja, die ganze Sache, die war dann ja Ende Mai 2015 vorbei. Die Angeklagten haben sich zurückgezogen, haben ihr normales Leben weitergelebt und wahrscheinlich auch irgendwann gedacht, die kriegen uns nicht mehr. Wenn es bis jetzt keine Spur gibt, dann wird wahrscheinlich keiner kommen.
Ja, aber dann kam ja die Ehefrau von Christoph ins Spiel. Wir haben das ja gerade schon gesagt. Sie hatte sich im Dezember 2015 von ihrem Mann getrennt und ist mit den Kindern wieder zurück in die Schweiz gezogen. Das war aber keine Trennung im Guten, sondern da hat sich so ein richtiger Rosenkrieg entwickelt um das Sorgerecht, das Umgangsrecht, Unterhaltszahlungen, halt alles, was so dazugehört.
Und die Frau, die muss wirklich richtig, richtig sauer gewesen sein. Im Januar 2016, also einen Monat nach der Trennung, ist sie dann nämlich zur Polizei gegangen. Und zwar nicht irgendwo zur Polizei. Sie ist genau zu der Dienststelle gegangen, in der ihr Mann früher gearbeitet hat. Und da hat sie ihn dann angeschwärzt.
Na, es hat trotzdem noch 3 Monate ungefähr gedauert, bis Christoph und Sebastian festgenommen worden sind. Das war am 19. April 2016. Da sind damals aber auch nicht nur die Kolleginnen und Kollegen von ihrer alten Dienststelle gekommen, sondern da war ein SEK dabei, also eine Spezialeinheit. Und die klingeln auch nicht. Bei Christoph haben sie das Fenster eingeworfen, bei Sebastian wurde die Haustür eingetreten und beide wurden damals gefesselt und nach Bochum gebracht, weil da die Ermittlungen zusammengelaufen sind.
Ja, und Christoph hat damals übrigens sofort den richtigen Verdacht gehabt, als er festgenommen worden ist. Da soll er nämlich sofort gesagt haben, das, was jetzt gerade passiert, das habe ich meiner Ex zu verdanken.
Im Gefängnis wird es dann ja wahrscheinlich nicht so leicht für die beiden gewesen sein, oder? So als ehemalige Polizeibeamte? Oder stimmt das gar nicht, was man sich da immer so erzählt?
Weiß ich natürlich nicht, aber klar, das erzählt man sich immer, kann man sich ja auch vorstellen. Die beiden wollten auf keinen Fall natürlich ins Gefängnis. Sie haben im Prozess beide auf Bewährungsstrafen gehofft, aber die Richter, die haben damals gesagt, das geht nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Staatsanwaltschaft, die hat sogar jeweils 3,5 Jahre Haft gefordert, also 1 Jahr mehr, als später herausgekommen ist.
Weiß man eigentlich, was aus den beiden geworden ist?
Nein, also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was sie vorhatten. Das haben sie damals gesagt. Einer, der wollte eine Lehre als Heizungsbauer anfangen. Der andere, der wollte nochmal einen neuen Versuch starten und sich nochmal für Informatik an der Uni einschreiben. Aber ob das letztendlich geklappt hat, das weiß ich natürlich nicht.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil natürlich ist es schlimm, wenn unsere Steuergelder für sowas draufgehen würden und mit so einer perfiden Masche so viel Geld verdient werden würde. Aber ich hatte schon fast so ein bisschen Mitleid, als das alles aufgeflogen ist, weil dann überlegt man sich da so viel. Ich meine, was die für eine Arbeit da reingesteckt haben und was die für einen Aufwand betrieben haben. Und die haben an alles gedacht, von den DNA-Spuren auf den blöden Formularen bis hin zu den komischen Perücken. Also eigentlich ist das wieder so ein typischer Fall, wo man sich so denkt, das hätte jetzt schon auch mal klappen können. Also zumindest hätte ich denen gewünscht, es klappt. Die können ein bisschen Geld verprassen und dann werden sie festgenommen.
Ja, oder es wäre ein geiler Film gewesen. So, dann hätte man mit denen mitgefiebert. So, das wären die Bad Good Guys gewesen, so wie bei Ocean's 11 oder so, wo man die ganze Zeit mithofft, dass der Coup klappt, aber...
Haus des Geldes.
Ja, ja, so eben. Aber sie wollten das Geld ja für sich. Ja, irgendwie schwierig.
Ja, war aber natürlich auch eine Riesensumme, die sie da... abziehen wollten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. 5 Millionen vom Staat, von, ne, wie du gesagt hast, von unseren Steuergeldern. Das ist schon echt kriminell. Und dann noch Polizeibeamte. Mhm. Klar, bei Betrügern ist man irgendwie immer, denkt man immer, ja, gut gemacht. Deshalb höre ich mir solche Prozesse ja auch ganz gerne an, weil die halt, ja, da steckt halt so ein bisschen Grips hinter. Das ist so schlau, das ist nicht so einfach wie jetzt so ein Totschlag, kurze Beleidigung, Messer im Bauch, tot. Also solche, ja, Entschuldigung, aber das sind ja ganz viele Prozesse, über die wir hier dann auch nicht sprechen, aber die passieren ja ständig. Und so Betrüger, die haben ja schon, ja, so einen gewissen Charme. Trotzdem ist es ein Betrug, trotzdem ist es eine Sauerei, finde ich, wenn man sich auf anderer Leute Kosten bereichern will. Wenn sie vielleicht einen Fall gemacht hätten, dann wären auch immerhin...
Mit Franck Renard.
Dann wären auch immerhin, wenn es geklappt hätte, 22.000 Euro zusammengekommen. Und dann wären auch beide sicherlich nicht ins Gefängnis gegangen.
Aber im Endeffekt finde ich es auch gut, dass sie aufgeflogen sind, weil man sagt ja mal so, man könnte sich ja so leicht Sozialleistungen erschleichen. Und nee, es stimmt einfach nicht. Also sie prüfen das halt schon. Und ich finde es ganz schön naiv von den beiden. Also klar, mega smart geplant, aber dann bei dieser entscheidenden Stelle, dass die vielleicht einfach mal nachgucken, ob die Person da wirklich wohnt, da sind sie einfach nicht drauf gekommen, wo ich mir denke, ist das nicht irgendwie klar? Also denen muss doch irgendwie klar gewesen sein, dass du nicht einfach irgendwelche Unterlagen zur Stadt schicken kannst oder zu einer Elterngeldstelle und sagen kannst, oh, jetzt her mit dem Geld, dass die zumindest mal prüfen, bevor die 22.000 Euro irgendwo hinschieben. Also sie waren so smart, aber dann an der Stelle... waren sie irgendwie auch ein bisschen naiv. Und ich glaube auch, das ist eine Info, die kriegt man doch eigentlich irgendwie raus. Sie haben so viel rausgekriegt, da werden sie doch mal irgendwen gefunden haben, der irgendwie so ein Handbuch für Leute, die in der Verwaltung arbeiten, wo sowas mal drinsteht oder so.
Ja, aber ich glaube, sie sind einfach davon ausgegangen, was man ja auch immer mal wieder hört, dass die Behörden sich eben nicht austauschen und zum Teil auch nicht austauschen dürfen aus Datenschutzgründen.
Ja, okay.
Und klar hätten sie das herausfinden können, also absolut. Aber vielleicht haben sie einfach darauf vertraut, dass die eine Stelle nicht mit der anderen kooperiert.
Ja, vielleicht waren sie auch irgendwann ein bisschen größenwahnsinnig, ne?
Das sowieso.
Ich bin auch immer noch unentschlossen, ob ich die Tatsache, dass die beiden Polizisten sind, ob ich das umso schlimmer finde. Weil ich mir so denke, yo, Jungs, ihr habt echt ein gutes Einkommen und selbst in der Situation, wo die gemerkt haben, ah, Polizei ist vielleicht doch nichts, die hatten ja noch alle Chancen, also die hatten wirklich keine Geldnot. Auf der anderen Seite denke ich mir, es bringt schon so ein bisschen Würze rein, ne? Also das sind halt die Bad Cops. Also das sind die, die sich auskennen, die ganzen Verbrechermaschen kennen und die dann halt nutzen, um selber zu den Verbrechern zu werden. Und das ist halt zumindest... eine Story.
Es ist eine Story, aber im Prinzip ist es schon extrem verwerflich. Also du schwörst ja, wenn du Polizist wirst nach deiner Ausbildung, legst du ja ein Eid ab und sagst hier, ich bin für die Menschen da. Und dann sagst du so, ich bin für die Menschen da, aber die 5 Millionen nehme ich schon gerne. Also Ich finde, es macht es mehr verwerflicher. Aber die Frage ist, hätten sie es so gut gemacht, wenn sie nicht vorher Polizisten gewesen wären?
Nein, niemals.
Wahrscheinlich ja nicht, ne?
Und sie sind ja für die Menschen da, für Franck Renard und für Maurice und
die
Manuel.
Ganzen 228 Babys. Ja, es ist einer dieser Fälle, wo es, weil auch nichts im Endeffekt, es ist ja nichts Schlimmes passiert, der einzige Schaden, der entstanden ist, dass sie 10.000 Euro verloren haben und ein paar Perücken und Bärte dran glauben mussten.
Und so viel Papierkram,
so
überleg
viel Papierkram.
Mal.
Ja,
so
die viele ganzen Bäume. Arbeitsstunden. Ne?
Viele Bäume mussten sterben.
Viele Bäume mussten sterben, aber es ist im Prinzip nichts Schlimmes passiert und deswegen finde ich es auch okay, wenn wir ein bisschen über diesen Fall schmunzeln. Dass die beiden in den Knast gekommen sind, das ist natürlich so die Frage. Haben sie, ich habe, also als du uns das erzählt hast, Jörn, war ich schon so ein bisschen, okay, die sind in den Knast gekommen, aber es ist ja gar nichts passiert. Aber
naja, aber die wollten ja schon wirklich.
Ja, sie wollten schon richtig Reibach machen, ja. Das ist klar.
Aber es ist auch okay, wenn wir sie dann im Nachhinein ein bisschen auslachen, finde ich.
Nicht alle Fälle sind so unterhaltsam wie dieser bei Ohne Bewährung, aber ich bin froh, dass wir immer mal wieder auch solche Fälle dabei haben, wo man zumindest so ein bisschen Augenzwinkern kann.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der auch mal ein bisschen was zum Schmunzeln war und auch einfach echt, echt spannend und faszinierend. Ich bin gespannt, was der nächste Fall wird. Bestimmt ganz anders. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Tschüss.